waren wir ja auf dem Buchenauer Hof, aber dann Gottesdienst zusammen gehabt, im größeren Stil wie heute noch. War sehr schön. Ich hoffe, die dabei waren, ich denke, viele waren dabei. Ihr wisst noch, was das Thema war letzten Sonntag. Wir hatten ja in 1. Korinther 14 nochmal von 1 bis 25 von Martin, Dave und mir noch ein paar Gedanken mit in die Waagschale geworfen. Und wir haben festgestellt, dass dann im Anschluss ein Vers kommt, der uns zu etwas auffordert, das man relativ selten praktizieren. Ich hatte das am Karfreitag schon einmal gemacht, diesen Vers in Vers 26, also 1. Korinther 14, Vers 26 umzusetzen. Ich lese ihn gerade mal vor. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt und auch ihr Schwestern? So hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. Und heute haben wir es so gemacht, wir haben es ja euch geschrieben letzte Woche, dass es keine offizielle Predigt gibt, sondern, wie habe ich gesagt, lest mal 1. Korinther 14, 26 bis 33 durch. Wenn euch dazu was einfällt, dürft ihr es gerne uns teilhaben lassen. Wenn ihr einen Psalm habt oder ein Gebetsanliegen, eine Gebetserhörung, eine Sprachenrede, eine Prophetie, ganz egal was, dann lasst es uns wissen und uns dann teilhaben lassen. Und wir sind selber gespannt, was Gott tut, weil auch in diesem Fall muss man dann sagen, ja, wenn wir das praktizieren, muss ich den Gottesdienst der Leitung des Heiligen Geistes überlassen. Und das hatte ich am Karfreitag so wohltuend erlebt, haben mir auch andere gesagt, es war richtig schön damals. Auch da haben wir keinerlei Vorbereitung gehabt und uns getroffen, es war ein sehr schöner Gottesdienst. Ich lese mal den Text aus 1. Korinther 14, 26 bis 33, 26 habe ich ja schon gelesen. Vers 27, wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach. Und einer soll es auslegen, ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen, also nicht durcheinander reden. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Ich hätte jetzt hier gelesen, ein Gott der Ordnung. Das stimmt aber nicht. Das wurde mir als junger Mensch immer wieder so vermittelt. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Hier steht aber ein Gott des Friedens. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für meine Brüder und Schwestern und ich danke dir, dass du uns jetzt eine gute Zeit gibst, ja, dass Leute da sind, denen du was aufs Herz legst, die den Mut haben, auch hier nach vorne zu kommen, das auszusprechen, um uns zu erbauen, zu ermahnen, zu ermutigen, ja, uns teilhaben zu lassen an dem, was ich mit dir erlebt habe. Ich danke dir, dass du hier in unserer Mitte bist und zu uns jetzt redest und uns mit deinem Geist berührst, dass das tatsächlich auch stattfindet, was du in deinem Wort sagst. Danke, Herr, für deine Liebe und Treue. Amen. Ja, wer möchte, darf gern nach vorne kommen. Es wäre gut, wenn wir es hier von vorne machen, dass all unsere Brüder, das habe ich vorhin vergessen, und Schwestern, die am Fernseher sitzen oder am Bildschirm sitzen, das auch mitkriegen und teilhaben können. Und die daheim sind und uns etwas mitteilen wollen, es gibt auch da Möglichkeiten, dann könnt ihr es auch tun und es uns wissen lassen. Dann können wir das auch hier weitergeben, dass es für alle ist. Okay, wer möchte, darf. Wie gesagt, es muss nicht nur auf diesen Text bezogen sein. Ihr seid frei, das weiterzugeben, was euch wichtig ist. Und ich bin gespannt, wie der Geist Gottes uns leitet.
Ja, mir ist zu dem Thema mit dem Heiligen Geist, das wir insbesondere mit dem 1. Korinther 12 und auch in 13 und 14 haben, wichtig geworden, was der Herr Jesus selbst darüber gesagt hat. Und es steht im Johannes Kapitel 14, die Verse 15 bis 26. Ich habe hier eine Lutherbibel, das sollte ziemlich ähnlich sein zur hier oft verwendeten Schlachterversion, würde ich gerne einfach mal lesen, was hier über die Wahrheit, was Jesus über den Heiligen Geist sagt. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Gebot, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und zum Thema heute auch noch der Vers 27. Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.
Da will ich gerade weitermachen, wo der Hans-Jürgen aufgehört hat. Im 27. Vers. Das ist ein Vers, wo ich oft zu Elke gesagt habe, aber es ist schon eigentlich immer wieder so in den letzten Jahren und Monaten, dass uns das so aufgefallen ist, dass Gott ganz anders gibt, wie wir oft gebetet haben. Und dass wir aber oft auch erkennen mussten, dass sein Plan noch einen tieferen Plan hat, wie den, wo wir haben. Oder die Wünsche, die wir haben. Da habe ich das oft, oder haben wir das oft auch uns gegenseitig zitiert, dass Gott gibt, wie die Geld gibt, sondern dass er einfach noch anders gibt, dass wir manchmal da eigentlich nur den Kopf schütteln und es nicht verstehe, wieso das jetzt so geschieht. Aber es ist ein Friede, der da wachsen darf und der einfach tiefer ist wie ein Geschenk, wo man vielleicht gerade gekriegt hat, wo man sich erwünscht hat. Sondern das ist etwas, was etwas wachsen lässt, was ein Vertrauen oder was eine Hoffnung wachsen lässt, ein Friede in uns kommen lässt, der die Welt nicht geben kann. Und da finde ich, ist mir das gerade bekommen, wo der Hans-Jürgen das so gelesen hat, dass wir da immer noch dran hängen und aber doch es auch als etwas zusprechen, als ein Segen, dass auch wenn wir das nicht verstehen, was geschieht, Gott etwas wachsen lässt oder dass Gott Friede schenkt. Dass Gott einen Plan hat, der viel höher ist und viel tiefer ist, der nicht so primitiv ist oft, wie wir uns unser Leben so oft vorstellen.
Denn meinen Frieden gebe ich euch. Es ist noch keine Woche her, dass ich zum Achim gesagt habe, egal welche Entscheidung, vor welchen Entscheidungen wir stehen, woran können wir es erkennen? An dem Herrn, seinem Frieden und an dem, dass wir den Frieden darin haben, wenn wir in die Richtung gehen, dass es in seinem Willen ist. Das war jetzt gerade das Stichwort, der Friede, dass der spürbar ist. Und wir haben es gerade vorhin gelesen, dass der Herr kein Gott ist der Unordnung, er liebt den Frieden. Und das war jetzt so, das hat es so gut, können wir erkennen, wie gesagt, in letzter Zeit gesagt habe, woran können wir erkennen, dass wir in seinem Willen sind. Wir spüren es, wenn wir seinen Frieden spüren können. Und er ist spürbar, seinen Frieden.
Das, was Wilfried gerade gesagt hat, diesen Kontrast zwischen Unordnung und Frieden, der hat mich auch irgendwann mal angesprungen, schon länger her, aber jetzt gerade denke ich nochmal, das ist echt komisch, dass wir andere Wortpaare bilden würden. Wir würden sagen, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung, oder vielleicht Gott ist nicht ein Gott von Streit, sondern von Frieden. Aber diese Kombination ist nicht irgendwie, das kann sich keiner ausdenken. Das steht da, weil Gott uns irgendwas damit zeigen will. Und ich habe gedacht, kann das sein, dass die Sachen sich gegenseitig ausschließen, weil es ein Gegensatzpaar ist in Gottes Augen? Kann das sein, dass wir keinen Frieden finden, wenn es Unordnung gibt? Und das kann irgendwie, glaube ich, in ganz vielen verschiedenen Sachen sein. Also ich kenne das bei mir rein äußerlich, dass ich in einem Chaos irgendwie mich nicht zurechtfinde. Also ich habe manchmal bei der Arbeit wirklich viele Dinge auf dem Tisch und irgendwann nimmt das überhand und dass ich nicht mehr einen klaren Gedanken finde, wenn ich in einem Durcheinander bin. Und dann muss ich mir mal ein paar Stunden Zeit nehmen und sagen, jetzt ist einfach mal Aufräumen dran, die Dinge in Reihenfolge bringen und auch drüber beten, mit Gott irgendwie sagen, was ist jetzt dran, was ist Priorität und dann irgendwie einen anderen Frieden finden, obwohl die Last, die Arbeitslast zum Beispiel sich nicht verändert hat. Das ist vorher genauso viel wie hinterher, aber die Unordnung hindert mich dran, irgendwie eine Ruhe, auch vor Gott irgendwie eine Ruhe zu finden, darüber irgendwie zu beten und zu sagen, was ist jetzt dran. So kann es zu Hause im Miteinander sein, aber ich glaube auch im Mitmenschlichen kann es so sein, dass wenn Dinge da sind, wo wir das Gefühl haben, das ist nicht in Ordnung gebracht, dass wir dann nach dem Frieden suchen können, solange wir wollen, aber wir werden ihn nicht finden, wenn wir wissen, es gibt wo wir an der Reihe sind, was in Ordnung zu bringen, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, ich habe da irgendeine Unruhe. Und das muss gar nicht Streit sein im Gegensatz zum Frieden, sondern das kann einfach sein, ich möchte über was sprechen und ordnen. Und vielleicht Darf ich das so weitergeben, dass ich einfach das Gefühl habe, dass es an der einen oder anderen Stelle dran sein kann für uns? Vielleicht ist es bei euch auch so, dass wir manchmal die ganz normale geschwisterliche Konfrontation irgendwie scheuen. Wir wollen nicht auf jemanden zugehen und sagen, du, ich sehe das anders, weil wir denken, das sei Streit und das sei irgendwie eine bösartige Auseinandersetzung. In Wirklichkeit kann das auch sein, dass wir nur sagen, lass uns ordnen, damit der Friede auch erhalten bleibt. Lass uns mal ein Verständnis, was passiert eigentlich gerade, was müssen wir miteinander bereden, um einen richtigen Blick für die Dinge zu bekommen, damit für uns eine Ordnung reinkommt, die auch Gott schenken kann, zusammen über Sachen zu beten. Und dann muss gar nicht am Ende rauskommen, wir sind alle einer Meinung im Zweifelsfall, sondern es gibt einen Frieden. Vielleicht durch Ordnung, vielleicht gibt es das, dass man kommen kann und anrufen oder was auch immer und sagen können, wir über das und das reden, um es einfach zu ordnen und einen Frieden zu haben und zu erhalten. Wir haben bei uns im Kollegenkreis vor einiger Zeit uns über ein Werkzeug, eigentlich nur um mit Verlusten oder Schwierigkeiten umzugehen, haben wir uns unterhalten, und mir ist ein bisschen hängen geblieben, dass diese Trainer, die das uns beigebracht haben, gesagt haben, man kann Dinge, die schwierig sind oder wo wir was verloren haben oder wo wir irgendwie mit Dingen ringen, die kann man ignorieren oder zurückschieben, aber das ist wie eine Kühltruhe, man kann es einfrieren. Und wenn man es drin lässt in der Kühltruhe, dann gibt es zwei Sachen. Zum einen verändert es sich nicht, es wird nicht besser rauskommen, als ich es reingetan habe. Wenn ich was habe, was Unfrieden ist irgendwie in mir und ich sage, ich verdränge das und tue es in die Kühltruhe, dann wird es nicht anders rauskommen, als ich es reingetan habe. Es wird nicht besser durch die Kühltruhe. Und zweitens braucht die Kühltruhe die ganze Zeit Energie, um das eingefroren zu halten. Und das merke ich bei mir, das quält mich manchmal, solche Sachen. Und ich habe jetzt gerade gedacht, weil ich sowas auch bewusst von meiner Seite mal angegangen bin, zu sagen, kann ich mit jemandem sprechen, ich würde gerne einfach was klären, und es tut gut und es muss nicht ein Streit sein, sondern es kann zum Frieden dienen, wenn wir einfach Dinge ordnen. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht gibt es den einen oder anderen von euch, dem das auch weiterhilft. Lasst uns die Sachen nicht in der Kühltruhe halten und gleichzeitig nicht immer Angst haben, dass alles, was dem Frieden dient, sofort irgendwie erstmal ein Streit sein muss, der beigelegt werden muss, sondern eine Ordnung, die wir mit Gottes Hilfe natürlich schaffen können. Das können wir selber nicht. Und vielleicht müssen wir äußerlich auch mal das eine oder andere aufräumen, damit wir uns wieder friedlicher fühlen.
Ich habe so eine, ja, für mich wichtige Erfahrung gemacht mit Thema Frieden. Und zwar, man kann ja eine bestimmte Meinung haben und der andere hat auch eine Meinung und das prallt dann aufeinander und dann ist erstmal Unfrieden da. Wir sind aber aufgerufen zu lieben. Das heißt also wirklich die eigene Meinung nicht so wichtig zu achten. Bloß, wie kriegt man das hin? Und dann habe ich gemerkt, ist es für mich wichtig geworden, dann zu sagen, Jesus, ich brauche dich jetzt und ich gebe dir mein Recht, gebe ich dir. Was der andere macht, ist dann seine Entscheidung, aber das ist das Angebot, das wir haben, dass wir unser Recht abgeben an Jesus und er hat dann die Möglichkeit, wenn wir diese Entscheidung treffen, uns eine neue Sichtweise zu geben, eine neue Sichtweise auf diese Frage, die uns so wichtig war vorher, zu geben, sodass wir plötzlich etwas Neues denken können, was wir vorher wohl keinen Zugang zu gehabt hätten. Und ich habe das mehrmals erlebt, wie gut das sein kann, aufzugeben und zu empfangen. Und dann kommt Frieden.
Ich habe gestern die Leonide erreicht, telefonisch abends, und sie lässt die Gemeinde herzlich grüßen und sie bittet auch um Fürbitte. Und sie ist im Isolationszimmer, weil sie einen Krankenhauskeim hat und kommt halt kaum jemand rein. Und sie sagt, sie hat sich jetzt schon ein bisschen arrangiert, dass sie jetzt fast immer alleine ist, nur wenn das Essen gebracht wird zum Beispiel. Und ja, vielleicht können wir daran denken, dass alles mit ihr so kommt, wie es am besten ist. Und sie hat ganz deutlich und super mit mir gesprochen. Sie sagt, sie wäscht sich selber und so weiter. Ja, dass wir einfach für sie beten, dass sie wieder fit wird. Und sie hat ja auch viele Krankenhausbehandlungen hinter sich und dass das eben auch ausheilt, sagen wir mal so. Und ganz, ganz liebe Grüße an euch. Und wer die Telefonnummer haben will, ich habe die gespeichert. Man kann sie erreichen, wenn der Fernseher läuft. Also ich hatte es nämlich tagsüber probiert und das ging nicht. Da kam immer vorübergehend nicht erreichbar. Aber abends, wenn der Fernseher an ist, ist irgendwie gekoppelt, dann kann sie das Klingeln hören. Und sie hat sich also wirklich sehr gefreut, dass immer mit jemandem spricht, weil halt mit Besuch halt eigentlich so gut wie unmöglich ist, glaube ich, ne?
Meine Mutter, ihren Lebensgefährte, hatte die Woche einen schweren Herzinfarkt. Und dann war ich so beim Notarzt. Und dann sind sie halt rumgerannt und alles. Und ja, klar, der hatte ganz schwachen Puls und alles. Und da kann man echt sagen, den Frieden habe ich echt erleben dürfen. Wenn man dann da sitzt und kann zu Gott beten und ist so bewahrt und so in einem Frieden, dass man da nicht durchknallt irgendwie. Und ja, ihr könnt auch im Gebet an ihn denken. Er ist jetzt in der Uniklinik in Heidelberg, hat Stents bekommen und er ist jetzt im Moment stabil. Ja, und da will ich Gott auch dafür danken, dass er da eingegriffen hat.
Ja, ich habe gestern Abend das Gleichnis gelesen, wo ein König am Eintreiben von der Schulde war und er hat einen Schuldner, der hatte 10.000 Denare Schulde bei ihm, die er nicht zahlen hat können. Und der Schuldner hat gebeten, den König, dass er ihm doch bitte diese Schuld erlässt. Und der König hatte dann Mitleid und hat ihm die Schuld erlassen. Und daraufhin ist der Schuldner raus, hat einen Mitknecht gesehen, der ihm 100 Denare schuldet und er hat ihn geschüttelt und hat ihm gedroht, ihn ins Gefängnis zu werfen, wenn er ihm die Schuld nicht zurückzahlt. Und ich habe mich dann so überführt gefühlt, weil ich manchmal so, wenn ich irgendwo verletzt bin oder wenn mir jemand was tut, dem so nachhängen oder so anhängen und ja, das nicht vergeben kann, dass ich echt gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe mich da wieder erkannt in dem Schuldner, dem alles vergebe ist, wirklich alles vergebe ist. Ich war bei Gott, ich habe um Vergebung gebeten, hat mir meine Schuld vergeben. Und was mache ich? Ich gehe raus, ich treffe jemanden, der mich verletzt hat, der mir irgendwas schuldet und ich trage es ihm nach. Ja. Und ich habe echt gedacht, wie kann ich nur, auf jeden Fall, wollte ich das auch nochmal weitergeben, wie befreiend und wie viel Friede es einem bringt, wenn man auch das zu Gott bringen kann und sagen kann, okay, so war ich, ja, ich will so nicht mehr sein. Ja, ich will andere nichts mehr nachtragen, weil mir ist alles vergeben. Und ich will auch Menschen, die mir irgendwie irgendwas, es passiert, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Und ich will vergeben. Ja.
Das ist jetzt gerade von Worte her, wo man in der Bibel gelesen hat, wo man dann gemerkt hat, das stimmt es nicht. Also das stimmt es bei mir nicht. Da gibt es auch mal, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, ob es die Jesaja war oder Jeremia, wo er über den kommenden Messias, also über Jesus spricht und wo er schreibt, dass er den Klimpen doch nicht auslöscht und dass er auf die Plätze nicht schreien wird. Also, dass er rufen wird, dass er einlädt, aber dass er nicht schreien wird. Und da habe ich gedacht, wow, wie oft muss ich in meinem Alltag zu meinem Sohn schreien. Also ich denke, ich muss schreien oder ich muss lauter werden. Oder ich muss auch im Geschäft manche Dinge lauter ansprechen oder mich aufregen. Da ist mir das dann so bewusst geworden, wenn ich Jesus ähnlicher werden soll oder wenn ich ihn spiegeln soll, dann passt es aber überhaupt nicht. Das habe ich da, wo ich das so gelesen habe, so wie das ging, einfach habe ich gesagt, boah, du musst echt Buße tun. Und sage, ja, Herr, da stimmt es oft gar nicht bei mir. Hilf mir, dass ich dir ähnlicher werde. Ja, wenn ich wirklich sage, ich bin Christ, ich will dir nachfolgen und es ist immer Unfriede da, oder es ist manchmal auch Zorn und Geschrei in deinem Haus oder in deinem Umfeld, dann ist es wert, dass man darüber nachdenkt und ja, Buße tut.
Ich muss mich auch räuspern, ich bin es singen immer gewohnt. Ich finde, Gott hat Humor. Und spannenderweise, ich kann euch ermutigen, ich finde es total lustig, dass es heute eigentlich um Frieden auch ging. Vor über einem Jahr habe ich Gott gefragt, ich möchte gerne deinen Frieden spüren. Ich habe den noch nie in meinem Leben gespürt gehabt. Und Gott hat in einer ganz krassen Art und Weise mir gezeigt, Frieden willst du haben? Ich zeige dir erstmal, was Wahrheit ist. Und was hat er gemacht? Er hat mir gesagt, guck mal, ich zeige dir fünf Personen bei uns in der Gemeinde, mit denen hast du ein Problem. Da bist du stolz und denen tust du weh. Da habe ich gedacht, okay, gut, was machst du? Bibel aufgeschlagen. Ich weiß die Stelle jetzt nicht mehr, aber es war ganz klar drin gestanden, ich soll die Person lieben. Also habe ich gedacht, okay, Gott, wenn du das von mir möchtest, mach das. Ich sage euch, ich hatte richtig Bammel vor ein, zwei Telefonaten und vor ein paar Spaziergängen. Aber soll ich euch was sagen? Danach, das war Frieden. Das erste Mal, dieses Herz frei zu machen und diesen ganzen Scheiß, Vorwürfe, Stolz, Hass, Zorn, Bitterkeit gegenüber Personen, auch Personen, die hier im Raum sitzen, einfach loszulassen und zu sagen, warum? Das hat doch keinen Sinn. Es ist verletzend und es ist das, was genau der Feind von uns möchte. Das zweite Spannende in dem Punkt, ich werde immer emotional, Gott hat mich sehr emotional gemacht, das hätte ich nie gedacht. Ich dachte immer, ich bin hart, aber das bin ich ja gar nicht. Ich habe sehr viel Könige gelesen und die Chroniken. Und das Spannende ist, da gab es Könige, die waren gut und es gab Könige, die waren furchtbar. Die haben Dinge getrieben und das kann man sich heute gar nicht vorstellen, sein eigenes Kind zu opfern oder sonstige Dinge zu treiben. Unglaublich. Aber interessanterweise ist, jedes Mal, wenn ein guter König da war, in den Chroniken ist das sehr krass beschrieben, das ist mir erst jetzt aufgefallen. Das Erste, was passiert ist, wenn ein guter König da war, er war radikal. Das Erste, was er gemacht hat, er hat einen Bund gemacht mit Gott und er war radikal. Und in einem Nebensatz ist immer erwähnt, solange die Person oder dieser König unter der Betreuung war von anderen Menschen, sei es ein hohen Priester, von der Mutter, die ja sehr oft erwähnt wird, die immer wieder ermahnt und ihn zurechtgewiesen hat. Das heißt, Zurechtweisung ist auch eine Form der Liebe und eine Form der Wahrheit, die uns nur gut tut. Und jedes Mal, wenn einer dieser Könige sich daran gehalten hat, Wahrheit zu akzeptieren, Gnade zu verspüren und Zeit zu investieren, das zu tun, hat sein ganzes Volk und er Frieden gehabt. Und das finde ich total spannend. Radikal die Wahrheit zu akzeptieren und sich vor allem von anderen Personen, die einem nichts zu sagen haben, zurechtweisen zu lassen. In Liebe.
Ja, ich habe jetzt nichts mit mit dem Thema mehr, aber ich habe eine, wie soll man sagen, ein Bild gehabt, was mit Lobpreis zusammenhängt. Und wir wissen ja, dass im Lobpreis Gott wohnen möchte. Und wenn wir zusammenkommen und gemeinsam Lobpreis machen, dann passiert etwas. Und ich habe ein Bild gehabt, wonach beim Lobpreis, das habe ich immer noch, das Bild, das begleitet mich einfach, beim Lobpreis jedes Mal fängt an, Rauch emporzusteigen, ein Wohlgeruch zu Gott hin. Aber das Problem ist, dass in einer bestimmten Höhe eine geistliche Decke da ist und wir müssen diese Decke irgendwie durchbrechen. Das war so mal in diesem Bild vorhanden. Und wir wissen alle, dass wir auch im Gebet manchmal eine Zeit brauchen, ehe wir das Gefühl haben, dass wir wirklich durchbrechen mit diesem Gebet. Und so ist es auch mit dem Lobpreis, dass wir also einen bestimmten Punkt erreichen können im Lobpreis, wo wirklich diese Decke durchbrochen wird und dann das Licht Gottes runterkommt auf uns und die Herrlichkeit Gottes runterkommt auf uns und sich dann verbreitet im Raum und immer in größere Kreise zieht um. Und dieses Bild, das begleitet mich. Und das war ein sehr farbiges Bild, dass wirklich dieses Licht eine so große Intensität hat, das runterkommen will auf uns und sich dann ausbreiten will. Und alle Menschen, die in Berührung kommen damit, die werden eine Nähe Gottes spüren, die werden die Herrlichkeit einfach wahrnehmen können. Und ich habe bei mir selbst und auch überhaupt festgestellt, dass wir oftmals nicht da dranbleiben. Das heißt, wir sind nahe dabei, durchzubrechen und dann hören wir auf. Dann muss, was weiß ich, das Nächste im Programm kommen oder sowas. Ne? Meinetwegen, jetzt 5 Lieder spielt man normalerweise bei uns hier. Und dann, und dann kommt die Predigt. Und das ist, finde ich, so schade, dass dann irgendwie es nicht weitergeht. Dass wir wirklich nicht erwarten, dass die Herrlichkeit erst da ist und in dieser Herrlichkeit dann alles andere passiert. Meinetwegen auch die Predigt. Ne? Und dieses Bild, ja, es ist mein Gebet, dass dieses Bild wirklich normal wird, dass wir erst die Herrlichkeit empfinden und dann geht alles andere weiter. Ja, das ist mein Bild.
Ich habe auch noch einen Vers, und zwar einen Vers, der mich ein Jahr lang begleitet hat. Das ist Jakobus 5,16. Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und ich habe erlebt, dass wenn man mit Gott im Reinen ist, dass das Gebet ganz andere Kraft hat. Dass Sünden bekennen und Vergebung empfangen einem eine ganz andere Position bringt, um Fürbitte zu machen. Ich habe das ist wie wenn ja, so eine Staumauer aufgeht und plötzlich geht's durch oder wie der Himmel, der bedeckt ist, plötzlich kann man durchbrechen. Und deshalb ja, möchte ich das auch nochmal reinbringen. Sünde bekennen ist was richtig Gutes, auch wenn es weh tut.
Ich habe auch noch ein paar Gedanken zum Thema Frieden. Und zwar habe ich in letzter Zeit ein Buch gelesen, was ich von Becky ausgeliehen habe, zum Thema Angst. Und ich fand einen Gedanken sehr interessant. Und zwar hat sie geschrieben, manchmal bittet man Gott, wenn man Angst hat, vorher gib mir deinen Frieden und erwartet dann, dass man auf einmal Frieden hat. Aber manchmal, was man machen muss, ist zu sagen, ich vertraue Gott und gehe durch die Situation und hinterher habe ich Frieden. Und ich habe das echt gemerkt, ich war jetzt in den Ferien in Spanien, eine Missionarin besuchen, alleine. Und das hätte ich vor 2 Jahren, hätte ich das niemals gemacht, weil ich bin ein Mensch, der alles unter Kontrolle haben muss. Also ich bin eher so, ich muss wissen, was auf mich zukommt und dann kann ich sagen, mache ich es oder mache ich es nicht. Und ich habe echt gemerkt, jetzt als ich in Spanien war, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich kann trotzdem Gott vertrauen, dass es gut wird. Und ich kann einfach mit Frieden in der Situation sein, auch wenn ich nicht weiß, was morgen passiert, welche Leute ich treffe. Und im Endeffekt war es eine richtig coole Erfahrung, weil ich nicht gesagt habe, ich habe Angst vor dem, was passiert, sondern ich habe Gott vertrauen können, dass er es gut macht und einen guten Plan hat. Genau, und das einfach zu sagen, ich gehe auch mal zu herausfordernden Situationen, wo ich nicht weiß, was passieren wird, aber trotzdem Gott zu vertrauen, dass er es gut machen wird.
Ich bin dankbar für die vielen persönlichen Dinge, die mich selber sehr betroffen machen und mich auch wissen lassen, es gibt Dinge, die muss ich klären. Aber ich habe heute Morgen noch ein Wort, einfach als prophetische Sache, und zwar Jesus begegnet einmal auf einer Reise von Judäa nach Galiläa, quer durch Samarien, dieser Frau am Jakobsbrunnen. Die Geschichte, die kennen wir, die allermeisten von euch, wir haben eine Vorstellung von dieser Geschichte. Und ich lese euch die zentralen Verse vor, wo die Frau dann mitbekommt, oh Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jesus sagt dir das, was alles so in ihrem Leben schon gelaufen ist. Und sagt zu ihm dann, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, gemeint ist der Berg Gerizim, dort in der Nähe von Sichem. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder hier auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten. Jetzt kommt ein ganz zentraler Vers, dann wisst ihr, auf was ich hinaus will. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist so ein zentraler Vers, der auch über dem Leben von mir und meiner Frau ausgesprochen wurde, und wir knabbern und kauen und sind da auf dem Weg, das auch da durchzubrechen. Das ist wieder das Bild von vorhin im Raum. Aber der zentrale Vers, denn das Heil kommt von den Juden. Und ich möchte euch einfach bitten, die aktuellen Dinge, die so in unserer Welt passieren, vor allem im Nahen Osten, genau dahin einzuordnen. Die Gemeinde ist entstanden, nachdem das Israel damals zerstört wurde von den Römern. Aber jetzt ist Israel wieder da und das Heil kommt von den Juden und der Bund von Abraham, den Gott mit ihm geschlossen hat, der besagt, wer dich segnet, der wird gesegnet sein, und wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Und da bitte ich euch einfach, ausgehend von diesem Vers, dass Jesus selber sagt, das Heil kommt von den Juden, diese Stellung Israels, die zentral ist, und wir wissen nicht alles, was noch passieren wird, wie Jesus und wie der Vater das vorhat, aber das Heil kommt von den Juden, ist so eindeutig, dass wir unsere Haltung zu Israel auch an diesem Vers ausrichten sollen. Und da auch in unserem Land eine ganz, ganz, ganz klare Position beziehen sollen. Kein politisch motivierter Antisemitismus, sondern ein heilsgeschichtlich motivierter Antisemitismus, will ich es mal nennen. Ich will euch da zu einer klaren Haltung aufrufen. Und da geht es nicht mehr um eine Zwei-Staaten-Lösung in Israel und Palästina, sondern da geht es einfach darum zu sagen, wir erkennen an, dass das Heil von den Juden kommt. Danke.
Also vielen Dank für alle, die den Mut hatten, nach vorne zu gehen. Es hat mich jetzt sehr berührt, dass alles gekommen ist, weil klar, wenn man sich vorbereitet, dass er was ankündigt, weiß man ja nicht, was kommt. Man muss tatsächlich die Sache dem Heiligen Geist überlassen. Mich hat es sehr berührt jetzt, in was für einer Vielfalt. Letztendlich vieles von dem, was im Vers 26 steht, auch hier vorgekommen ist. Und ich habe mich ja gefreut, dass das tatsächlich möglich ist, auch in einer größeren Gruppe sowas zu tun. Und ich habe den Eindruck, dass wir es schon als mal hin und wieder durchaus auch so praktizieren können, weil Mein Wunsch oder unser Wunsch als Älteste ist tatsächlich, wir wollen, dass jeder Einzelne, der hierher kommt, ein mündiger Bruder, eine mündige Schwester ist, die sehr wohl auch hier stehen kann und uns dienen kann in dem, was Gott, wie Gott sie oder ihn geführt hat und ja, uns letztendlich auch hilft, unser eigenes Leben ja, zu gestalten und korrigieren zu lassen. Das alles lasst zur Erbauung geschehen. Und das hat mich jetzt wirklich aufgebaut, na, berührt. Ich hoffe, es ist euch genauso gegangen, trotz all dieser Vielfalt, wo man manchmal denken. Trotz alledem habe ich festgestellt, das Thema Frieden, den die Welt nicht geben kann, sage ich jetzt noch dazu, war sehr stark so im Fokus. Und als ich mich so mit jetzt im Text beschäftigt habe, bin ich eigentlich auch am letzten Vers hängen geblieben. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich Unordnung? Ist es, wenn Kinder ihr Zeugs durcheinander liegen lassen? Ist das tatsächlich Unordnung? Ist es Unordnung, wenn wir in der Gemeinde unterschiedliche Meinungen haben? Ist das Unordnung? Klar, nach außen hin ist es Unordnung und es ist für uns Menschen, die oft sehr genau sortieren wollen, das muss dahin, das dahin und so weiter. Trotz alledem stelle ich fest, und es ist ein Punkt, wo ich schätze in der Gemeinde, wir kommen aus einer ganz großen Vielfalt heraus, kann man nicht sagen, alle denken gleich und alle kommen von selben Hintergrund, sondern wir sind vielfach komplett unterschiedlich. Und ich empfinde es für mich immer wieder als sehr bereichernd und auch schön, dass es möglich ist, dass wir trotz unserer Unterschiedlichkeit und der vermeintlichen Unordnung Frieden miteinander haben können, in dem, wie wir miteinander umgehen. Und ich habe vor ein paar Wochen diese Sache, die Chuck Smith der Calvary Chapel Bewegung so mitgegeben hat, seinen Eindruck, um was geht es eigentlich? Geht es darum, dass ich die richtige Lehre habe oder mich richtig ausdrücken kann, oder ist tatsächlich die Liebe da? Bin ich bereit, meinen Charakter zu verändern? Sieht man, wenn ich irgendeine Lehre ausspreche, dass dann tatsächlich Liebe noch da ist, oder beharre ich auf meinem Recht? Ich habe das so und so erkannt und so muss es sein. Oder erkennen wir das, was wir leben, an seinen Auswirkungen, an den Früchten? Und die Früchte sind im Leben als Christen eigentlich, dass wir unseren Charakter verändern, Jesus ähnlicher werden. Und Jesus hat nicht um theologische Dinge herumgestritten, er hat schon klar gesagt, das ist Sünde, das ist gut, was ist nicht gut, aber er hat sich nicht abgegeben mit irgendwelchen Streitereien, die offensichtlich bei den Pharisäern und Schriftgelehrten sehr ausgeprägt waren. Ihm war das eher zuwider. Und ihm war das Zentrale wichtig, dass Menschen gerettet werden. Und letztendlich, und das ist heute sehr deutlich rüberkommen, Menschen auch heil werden, dass Vergebung stattfindet, dass Friede stattfindet untereinander. Und wir in unserer Beziehung, in dem, was wir leben, in dem, was wir tun, tatsächlich es schaffen, vergebene Beziehungen zu leben. Das ist immer Einbahnstraße, zumindest mal vorerst, und kann in vielen Bereichen eine Einbahnstraße auch bleiben, wenn manche Leute vielleicht gar nicht mehr da sind oder leben. Aber Vergebung aussprechen auch gegenüber Menschen, die nicht mehr da sind, über Situationen, die nicht mehr zu ändern sind, ist unglaublich hilfreich und gibt uns einen ganz großen Frieden. Und das möchte ich einfach so als Zusammenfassung stehen lassen. Ich weiß nicht, ob noch jemand was hinzufügen will. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Ich muss nicht unbedingt den Sack zubinden, aber das wurde mir jetzt heute so deutlich und fand es echt schön, dass es so möglich war. Danke für jeden, der den Mut hatte, hierher zu kommen und etwas zu sagen. Okay, ich würde gerne noch beten. Danke, Vater, für all die Impulse, für all die Gedanken, für all die Worte, die ausgesprochen worden sind. Danke für jeden Bruder, für jede Schwester, die den Mut hatte, die den Mut hatten, hierher zu kommen und sich zu öffnen, Dinge auszusprechen, die auch uns eine Hilfe sind. Ja, ich danke dir, dass du eine große Vielfalt in jede Gemeinde gelegt hast. Und ich bitte dich, dass wir dieses Potenzial wirklich auch abschöpfen und nutzen, jedem zur Bereicherung, zur Auferbauung, zur Korrektur oder was jeder Einzelne braucht. Ich lobe und preise dich, dass du uns gute Wege führst. Und ich danke dir, dass du hier in unserer Mitte bist und siehst und kennst und unsere Wege lenkst und leitest, uns Dinge offenbarst, die wichtig sind. Herr, lass über all dem, was der Michael gesagt hat, uns auch die prophetische Schau in unserer Zeit nicht vergessen, Herr. Wir wollen Danke sagen für dein Volk, dass du es wieder neu aufgerichtet hast. Und ich bitte dich um Schutz für dein Volk in Israel, um Weisheit in all den schwierigen Situationen, wo das Volk Israel drinsteht, mit der Regierungsbildung, im Umgang mit ihren Feinden ringsumher, all den Auseinandersetzungen. Du bist da drüber und du setzt Könige und Präsidenten und was auch immer aus und ab oder ein und ab. Und ja, das soll uns einfach bewusst sein. Nicht wir oder irgendwelche Machthaber dieser Welt sitzen am langen Hebel, sondern du bist es. Und dafür danke ich dir. Und wir wollen einfach offen sein, um auf dich zu hören und deine Stimme und dein Reden zu uns auch annehmen. Wir wollen unser Vertrauen nicht auf menschliche Mittel setzen, sondern auf dich allein. Lob und Dank sei dir. Amen.